Liebe Geschwister, bei diesem Thema Stern der Weisen, da dürfen wir ruhig zuerst einmal denken, ja, ja, diese Sonntagsschulgeschichte kennen wir längst. Alles andere als eine Sonntagsschulgeschichte. Wir haben in Bezug auf das Geschehen der Geburt des Sohnes Gottes in Menschengestalt als Knäblein neugeboren. In unserem Neuen Testament zwei gewaltige, verschiedene, aber sich ergänzende Berichte. Wir möchten heute Abend nicht nur den Bericht des Matthäus beachten, der vom Stern der Weisen berichtet, sondern gleichzeitig den Bericht des Lukas beachten. Der Bericht von den Hirten auf dem Felde zu Bethlehem und dem Kindlein in der Krippe, Lukas. Matthäus bringt nun nach wunderbar klaren Aussagen in Bezug auf die einmalige und allerheiligste Art und Weise der Zeugung und der Geburt Jesu, Matthäus, kommt er dann sofort, und da waren Magier aus dem Osten, Luther Morgenland, aus dem Osten, aus dem Aufgang gekommen. Wir sehen uns zuerst als Vergleichsbasis den Bericht des Lukas an und dürfen dann erkennen, dass das, was ich bis jetzt noch nirgends gefunden habe, weder in Predigten oder Worterklärungen oder Schriften, nicht nur nicht gefunden habe, sondern direkt immer wieder gelesen oder wahrnehmen musste. Die beiden Berichte von Lukas, der von der Krippe in Bethlehem berichtet und den Hirten, und den Bericht des Matthäus, der vom Stern der Weisen berichtet, dass da besonders eine Schwierigkeit bestehe, die Dinge zusammenzubringen, nämlich zeitlich. Und dann kommt ja noch der Kindermord in Bethlehem und die Flucht nach Ägypten. Also wirklich, zum Glück sind es für uns Aussprüche Gottes alle, denen wir allen hundertprozentig glauben und uns darunter beugen und was wir gehört haben, zuerst nicht verstehen. Allerhand nicht verstehen. Dürfen wir ruhig zugeben. Ja, ich habe zuerst auch alles nicht verstanden. Oder falsch verstanden. Und dann die Gnade, allen glauben zu können, was geschrieben steht. Und heute Abend haben wir wieder Gelegenheit, was Paulus schreibt, den Korinthern, unser Kampf ist nicht fleischlicher Natur, materieller Natur, sondern geistlicher Natur. Und es kommt ein, indem wir als Kriegsleute Jesu Christi zerstören wir Festungen und jede Höhe, aber was für Festungen? Zerstören wir jede Festung der Vernunft. Achtung, sind wir bereit dazu, mal unsere Vernunft abzuschreiben? Hier zu kapitulieren, in Bezug auf verstehen wollen mit unserer eigenen Vernunft, Gedanken Gottes, Aussprüche Gottes. Indem wir jede Festung der Vernunft zerstören und jede Höhe, die sie erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christus Jesu zunichte vernichten. Und jeden, jetzt kommen wir selber noch dran, naja, das kommen wir bei uns auch, ob es ist, und jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder solche Aussprüche Gottes, weil wir sie nicht verstehen. Oder gar Gegensätze meinen sehen zu müssen. Nehmen wir jeden Gedanken, der sich da meldet, sofort. Gefangenenlager, Konzentrationslager, im Scheol unten. Und in dieser Weise kann der Heilige Geist nicht anders, als besonders wenn dann bei uns noch die Bitte um zusätzliche oder überhaupt um Weisheit Gottes dazu kommt, kann der Heilige Geist nicht anders als das tun, wozu er uns gegeben ist, wie viele Dinge zu erforschen, alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes zu erforschen. Lukas hat als Generalüberschrift weltpolitischen Charakter. Als Kaiser Augustus, römischer Kaiser war. Rom war im Gegensatz zu Jerusalem, Metropole Gottes auf unserer Erde. Rom, Metropole der Nation auf unserer Erde. Augustus, Vertreter dieser irdischen, weltlichen Stadt. Die Geburt Jesu wird beschrieben in einer Krippe, in Windeln gewickelt. Da erscheint der Engel des Herrn, aber nicht im Tempel in Jerusalem, um den hohen Priestern zu erklären, was jetzt da passiert ist, eben in dieser Nacht. Und nicht irgendwo, sondern nur Hirten, gewöhnlichsten Menschen. Kleinviehhirten auf den Fluren von Bethlehem. Erscheint wer? Ein Engel des Herrn. Wer ist zum Beispiel, wer hat sich von den Engeln des Herrn eines Tages als solcher vorgestellt mit Namen? Der Engel des Herrn erschien dem Zacharias um die Geburt, Zeugung und Möglichkeit und Geburt des Johannes des Täufers anzukündigen, der Elisabeth. Oder nein, der Mann, den Zacharias, hat eben geräuchert im Heiligtum, erscheint ihm der Engel des Herrn, gibt ihm die Verheißungen, zum Glück bevor er wieder zurückkehrt, also scheidet, stellt er sich noch vor, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also, wen haben wir unter einem Engel des Herrn uns vorzustellen? Nicht den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist immer der Herr und der Engel des Herrn ist ein erschaffener Engelfürst, den der Vater seinen Sohn als ständiger Adjutanten gestellt hat. Haben wir schon gelernt. Darf ich weiterfahren? Also nun, von durchaus auch hier Gabriel. Ein solcher Engelfürst, der vor dem Herrn der Herren, dem König der Könige, dem Gott der Götter steht, neigt sich herab, hat sich herabzuneigen zu den Hirten auf dem Feld und Bethlehem. Des Herrn Engel erscheint den Hirten. Und jetzt ein wichtiges Wörtchen, zeitmäßig, denn wir wollen heute Abend als Gesamttenor uns immer klar sein, wie ist hier die Zeit. Das ist die Schwierigkeit bei allen Auslegungen. Und der wollen wir nicht ausweichen. nicht absagen, weil ich so dumm bin und allem glaube, was geschrieben steht. Ne? Dann kann der Herr auch nicht anders, als halt dann mir zeigen, wie es steht. Ne? Und zwar so befriedigend und nur eben nicht nur befriedigend, sondern dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Der Engel des Herrn sagt, seine Herrlichkeit umleuchtet dir, die erschrecken. Fürchtet euch nicht. Denn heute ist euch der Retter geboren, der Verheißene. Aha. Also die Hirten auf dem Felde haben das Mann erfahren. Am gleichen Tag als er. Wir lesen einige Worte. Vers 10. Lukas 2. Lukas 2 beginnt ja, nur dann noch am Abend. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging. Gleichzeitig bedeutet das, Lukas war ja dann ein ständiger Arzt, ein ständiger Begleiter des Apostel Paulus. Bis zuletzt. Und dem Lukas ist es gegeben, auch im ganzen Lukas-Evangelium, das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, von dem Standpunkt und in dem Blickpunkt auszubreiten, zu verkündigen, wie es die gesamte Menschheit betrifft, nicht nur Israel. Für Israel, da ist jetzt speziell Matthäus da. Lukas, eben, deshalb Augustus, Kaiser in Rom. Und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren. Welcher ist Christus, hebräisch Messias, der Herr? Und dies sei euch das Zeichen, ihr Hirten, werdet ein Kind finden. Und es heißt hier, nur an diesen beiden Stellen, Vers 12 und Vers 16, wird dieses eben geborene Kindlein tatsächlich Säugling genannt. Ich darf hier darauf hinweisen, als dann die Weisen kamen nach Matthäus, da war es kein Säugling mehr in dem Sinn, sondern schon ein Knäblein. Da war etliche Zeit vergangen. Darf ich gerade sagen, anstatt mich nicht zu frühen Zukunftsperspektiven zu verlieren. Also hier, diese Weisen, griechisch Magier genannt, führenden Staatschef, sei es damals in Babylon oder bei den Medern Persern, die eine Sternkunde besaßen, ich habe schriftlich von einem modernen Astronomen, eine Sternkunde besaßen, also astronomische Kenntnisse hatten, und die unsere modernen astronomischen Weisen, also Spezialisten, die Alten beneiden. Woher die das hatten, keine Erklärung da. Guten Abend, herzlich willkommen. Wir haben keine Ahnung, nicht nur das, sondern vor Abraham. Mit Abraham endete das, mit der Gesetzgebung vollendet, zur Weise endete das, dass Gott vorher, während den Jahrtausenden der Zeit der Patriarchen, bevor es ein Volk Israel gab, da hatten die Menschen vom Fall Adams an bis auf Mose keine schriftlichen Gottesoffenbarungen. Das heißt, 2500 Jahre lang, beschreibt Paulus, waren sie ohne schriftliche Offenbarung Gottes, die Menschen. Da hat Gott aber was gemacht? Mit den Patriarchen, Urvätern, die mit ihm wandelten, die ihn suchten, mit denen hat er persönlich Zwiesprache gehabt. Und mit denen hat er das herrliche Buch der Himmel erklärt. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. So lesen wir, so müssen wir lesen im Psalm 19, wo alles festgelegt ist, was die Herrlichkeit Gottes in Bezug auf sich selbst und die ganze Schöpfung betrifft. Da hat Gott sich unterhalten, hat Gott mit Hiob zum Beispiel, der lebte längst vor Abraham, Hiob, hat er sich über Sonne, Mond und Sterne unterhalten. In der Weise allerdings, wenn er zu Hiob sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes, himmlische Majestäten, und, geht's weiter, und alle Morgensterne jauchzen, alle Söhne Gottes jubelten und alle Morgensterne sind Planeten jauchzen. Nützt du das Gebind hier, das Gebinde des sieben Gestirns? Oder lösest du die Fesseln des großen Toren des Orion? Leitest du den großen Bären samt seinen Söhnen? Führst du die Bilder des Tierkreises herauf zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du Hiob ihre Herrschaft über die Erde? Hat Gott mit seinem Freund Hiob geredet? Über Sonne, Mond und Sterne. Und er, unser Gott, ist es, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Das sagen unsere Astronomen auch. Woher diese sonderbaren Sternnamen kommen, denen wir uns heute noch bedienen. Löwe und Skorpion und Jungfrau und Kreuz und Krone und wie die Sterne alle heißen, haben wir keine Ahnung. Haben wir eine Ahnung? Nein, wir haben auch keine Ahnung. Wir wissen es genau. Der da zählt, da müssen wir sogar lesen, der da Buch führt über das Inventar der Sterne unter Gott und sie alle nennt mit Namen. Woher kommen also diese sonderbaren Sternnamen? Von unserem Gott selbst. Haben die dann eine Bedeutung? Ich darf den Gesamtblick für die Bedeutung des sichtbaren Sternhimmels um unsere Erde herum im ganzen Welt an so kurz darstellen, bezeugen. Ich habe das, haben ja hier einen separaten Abend gehabt, deshalb kurz. Meine Damen und Herren, sagt ein Astronom in Zürich eines Tages bei einem Sternvortrag, meine Damen und Herren, Ihre Uhr am Handgelenk sieht nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Zifferblatt und darüber gleiten unsere Zeiger. Zifferblatt mit 12 Punktgrenzen. Wieso? Zwar einen großen Zeiger, einen kleinen Zeiger und vielleicht noch einen dritten. Genau der Sternhimmel am Handgelenk. Da haben wir noch nie dran gedacht. Genügt uns. Aber müssen wir sogar einmal zuerst lernen, um das lesen zu können, was da vor sich geht auf dem Zifferblatt. Nicht? Ein Säugling, der hat schon Freude, dass da Tick-Tack macht. Nicht? Jetzt darf ich etwas Boshaftes sagen, aber ich hoffe sehr liebevoll. Und wir Gläubigen haben noch nicht einmal gemerkt, dass da oben Tick-Tack macht. Die Schweigerin, dass wir dieses Zifferblatt am Originalchronometer unseres Gottes lesen könnten, ablesen könnten, wie viel Zeit es ist. Dazu ist es da. Ja. Aber bitte, Zifferblatt, sichtbarer Teil unserer Uhr. Was ist denn, gibt es auch noch etwas hinter und unter dem Zifferblatt? Ein Uhrwerk. Hat der Gang des Uhrwerkes im Verborgenen etwas mit dem Gang der Zeiger am Zifferblatt zu tun? Oder Mudi, kannst du nur so blöd fragen? Jetzt könnt ihr euch es gut vorstellen, was ich jetzt sage. Der Gang der Gestirne am sichtbaren Sternhimmel ist das Zifferblatt am Originalchronometer unseres Gottes. Und die Vorgänge in der unsichtbaren Welt unter den Engeln und Fürstentümern und Gewalten, Konokratoren und Thronen und wie die Herrschaften mit ihren Heeren allen heißen, ist das Originalvorgang. Das stimmt genau so wie Zeiger und Zifferblatt und Uhrwerk gefügelt genau miteinander überein. Wenn ich also das Zifferblatt Gottes da gelernt habe, verstehen zu lernen, wo kann ich das lernen? Nur hier. Aber wenn Sie alle glauben, was da steht, dann kann ich am Zifferblatt Sichtbaren ablesen, was im Unsichtbaren dahinter vor sich steht. Nun mal noch ein Beispiel. Offenbarung 12, ein großes Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Ein Weib mit der Sonne bekleidet, fünf Sterne mit der Krone, Mond unter ihren Füßen. Sonne, Mond und Sterne. Ein Zeichen am Himmel. So. Gibt es eine Sonne, gibt es einen Mond, gibt es einen Stern, die Jungfrau da oben? Ja, bitte. Ein anderes großes Zeichen am Himmel, ein feuerroter Drache, ja, gibt es da oben Stern im Drache. Das schlängelt sich genau um den Mittelpunkt der Sonnenbahn herum. Und dann, was da geschieht, die Zeichen, die Stellung von Sonne, Mond und Sternen, wo die steht, zeigen genau an, was im Unsichtbaren vor sich geht, denn jetzt auf einmal geschieht was? Ein Kampf zwischen einerseits Michael und seine Engel und auf der anderen Seite der Drache Satan mit seinen Engeln auf der anderen Seite. Es wird da gekämpft und wer sieht, oh, Michael. Das war da schon am Sternhimmel schon angezeigt. Und das geschieht. Bekommen die Bewohner auf der Erde jetzt auch etwas zu merken, was da an Sonne und Sternen zuerst angezeigt wurde? Und dann in der unsichtbaren Welt zwischen Satan und Michael geschah, kommen die Bewohner auf der Erde dann auch noch was zu spüren. Aber jetzt wird der Satan auf die Erde geworfen, dann heißt wenigen Bewohner auf der Erde, glückselig, die schon oben beim Herrn im Himmel. Also bitte, erstens, Zeichen Gottes an seinem himmlischen Zifferblatt der Sterne, dann das Angezeigte am Zifferblatt, in der unsichtbaren Welt der Uhrwerkgefüge Gottes, was da geschieht, genau das, was da angezeigt wird. Ne? Und dann zuletzt noch auf der Erde im Sichtbaren kommen noch die letzten Auswirkungen. Das ist die Reihenfolge. Erstens Zeichen, zweitens Geschehen im Unsichtbaren, drittens Geschehen im Sichtbaren. So, jetzt wieder zurück. Thema ist der Stern der Weise. Ne? Also bitte, das ist keine Art Weiberfarbe, nicht nur eine Sonntagsschulgeschichte oder das etwas, sondern das ist eine herrlichste Gottesoffenbarung für die Dummen, die heute noch allen glauben, was geschrieben steht. So. Wir haben eben noch zur Kenntnis genommen, dass der Engel, der sagt den Hirten, denn euch ist heute der Heiland geboren, und sagt ihr in Bethlehem, geht, und zwar, ihr werdet das Kind, das heißt, den Säugling müssen wir übersetzen, ihr werdet den Säugling finden in Bethlehem, in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt. So. Das ist das Wort des Engels des Herrn an die Hirten. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Der wohlgefällige Wille Gottes erscheint erst als der Auftakt zur Erlösung Gottes. Die gegenwärtige Schöpfung, wie sie da liegt, liegt nur auf der Ebene des guten Willens Gottes. Es war alles sehr gut, was Gott geschaffen hat, aber wohlgefällig war es noch nicht und vollkommen auch. Sehr gut. Aber jetzt, und ein Wohlgefallen an den Menschen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in die Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem, und diese Sache sehen, die da geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und den Säugling in der Krippe liegen. Warum betone ich jetzt Säugling? Denn als dann die Magier gekommen sind, die Weisen, da heißt es das Knäblein. Das ist also schon älter geworden. Lohnt es sich, auf solche Dinge zu achten? Also, sonst kommt man nicht durch. Und sie kamen da und fanden, dass den Säugling in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund, welches übrigens Kindlein zu ihnen geredet worden war, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hörenden zu ihnen gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück und lobten über den Gott und verherrlichten ihn und lobten über alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Das lesen wir hier rein. Nur noch einige Worte. Und als 8 Tage erfüllt waren, bei Lukas geht es weiter. Was ist da geschehen? Dass man ihn beschneiden sollte. Da wurde sein Name Jesus genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, ehe er ihn im Leibe empfangen wurde. Der Maria. Also die erste Phase zeitlich nach der eigentlichen Geburtsstunde oder Nacht. Vergehen jetzt 8 Tage. Findet die Beschneidung statt. Aber damit ist dem Gesetz Israels noch nicht Folge geleistet, nämlich es kommt das Zweite. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses, nach einer Geburt, war die Mutter. Ein paar Purzeltauben oder 2 junge Tauben. Was heißt das gleichzeitig? Bitte? Das heißt, Josef und Maria waren arme Leute. Denn wer nicht eigentlich, wer konnte, musste einen Stier bringen. Oder je nach Vermögen hat der Herr ein Tier zu bringen. Und das Geringste, was einer auf alle Fälle leisten muss, 2 Purzeltauben und 2 junge Tauben. Was da alles drinsteht, nicht? Wenn man die Schrift kennt. Ein paar Purzeltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war der Rechte und Gottes Fürchte und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und es war ihm von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus, des Herrn, gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und dann wissen wir, wie er schreibt, was er dann alles sagen darf, nimmt das Knäblein auf die Arme. Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen. Und jetzt noch weiter. Welches du bereitet hast, das ist jetzt typisch Lukas. Welches dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Da kommen die acht Nationen noch vor Israel. Die Völker und Nationen und dann noch Israel. Lukas. So. Also noch. Mitte Vers 34. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, sagt er zu Maria. Und dann, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. So. Dann kommt ja noch die Prophetin Hanna oder Anna. Die ist 84 Jahre alt. Das genau 7 mal 12. Säugling und gegenwärtig sind Maria selbstverständlich und Josef in der Herberge, in der Krippe, im Stall. Dann vergehen 8 Tage, dann wird das Jesusknäblein beschnitten. Und dann vergehen die Wochen der Reinigung und dann wird das Knäblein in den Tempel nach Jerusalem gebracht. Von Bethlehem bis Jerusalem ist er nicht weit. Ne? Um dort dem Herrn dargestellt zu werden. Dann haben wir die wunderbaren Worte des Simeon und der Anna. So. Und erst jetzt heißt es mit einem Satz bei Lukas, und dann zogen sie wieder zurück nach Nazareth, nach Galiläa. Also das ganze Geschehen mit den Weisen, dem Stern und der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr von Ägypten, über das hat Lukas gar nichts zu sagen. So fein säuberlich hat jeder Evangelist seine Schau. Orientiert, wie ich schon gesagt habe, auf die ganze Menschheit, was da in Bethlehem in der Krippe geschehen ist. Und nur den Hirten geholfen war, also nicht den Würdenträgern der Religion, des Glaubens, des Gesetzes und so weiter. Jetzt kommt Matthäus. Schlag hier auf. Matthäus. Nur einen Satz. Die beiden Geschlechtsregister. Nach Matthäus einerseits und nach Lukas andererseits sind von David. Kurz, während Matthäus, der sich ja Richtung Israel zu konzentrieren hat, beginnt erst mit Abraham und endet bei Jesus Christus. Beginnt Lukas bei Jesus Christus und geht zurück, nicht nur bis David und Abraham, sondern zurück bis Noah, zurück bis Adam, zurück bis Gott. Lukas, Sohn des Adam, des Gottes. Sohn des Adam heißt auf Deutsch Sohn des Menschen. War das Jesus? Des Gottes war er auch Gottes Sohn. Und was da alles steht. Habe betont, Lukas, Sohn des. Matthäus, Abraham zeugte, Isaac zeugte. Matthäus zeichnet die Zeugungslinie nach dem Fleisch von einem Vater zum Sohn und vom Sohn wieder als Vater Zeugung nach dem Fleisch, während dem Lukas gibt ihm das Geschlechtsregister nach dem geheimnisvollen Gesetz der Schwager-Ehe. In Israel ist auch dann einer Sohn des, sagen wir mal, des Abiram, wenn der Abiram ihn gar nicht gezeugt hat, sondern weil der Abiram geheiratet war und starb, bevor er einen Sohn, einen Erben hatte, dann musste sein Bruder, sein nächster Blutsverwandter, die Witwe heiraten. Und jetzt mit der Witwe, wenn ein Sohn jetzt vom Schwager geboren wurde, wurde der vom Schwager geborene Sohn im Zivilstandsamtsregister Israels als Sohn des verstorbenen Abiram eingetragen. Ja. Deshalb Lukas, Sohn des, des dich gezeugt, ne? Sohn des, des, des. Da dürfen das, das dann verschiedene Geschlechter nicht sein. Sie kommen wieder zusammen, weil aber Matthäus erst bei Abraham beginnt, bis Christus. Ne? Da kommt also Abraham, dann kommt David und dann kommt Christus. Es sind je 2000 Jahre dazwischen. Von Abraham bis David 1000 Jahre und von David bis Christus 1000 Jahre, 2000 Jahre. Ja. Geht ja Lukas die 4000 Jahre zurück bis Adam. Und wo zweierlei Register vorliegen, erst von Abraham an. Nein, von Abraham an. Das ist unser wunderbarer Gotteswort. Das ist unsere Antwort. Unser herrlicher. Also Matthäus. Der Name einer gewaltigen Person. Bei Lukas, Augustus, Kaiser in Rom. Und jetzt bei Matthäus, als Herodes König, zwar Herodes der Große, König war. Jetzt lesen wir. Matthäus 2 beginnt es. Ich habe schon darauf hingewiesen, Matthäus 1, die wunderbare Darstellung der hochheiligen Geburt Jesu Christi, nämlich so Vers 18 am Schluss. Sie wurde schwanger gefunden, erfunden von dem Heiligen Geist, der gezeugt. Josef aber, ihr Mann, in dem er gerecht war, merkte, dass sie schwanger war und gedachte, sie heimlich zu entlasten, weil er nicht wusste, was geschehen war, wie das war. Siehe, da erschien ein Engel des Herrn auf jetzt, dem Josef, und Josef, Sohn David, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das in dir Gezeugte ist vom Heiligen Geist und so weiter. Wie geschrieben steht, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen. Gott mit uns. Das ist, und dann noch das zweite Wort, Vers 24 und 25, Kapitel 1, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, nahm sein Weib zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Klare, saubere, wunderbare, war es geschehen. Und jetzt, Kapitel 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, die Geburt ist also bei Matthäus schon geschehen. Siehe, da kamen Magier. Magier. Na, Daniel 5, Vers 11 und 12, wir schlagen nicht auf, Apostelgeschichte, Geschichte 7 und so weiter, nach Brockhaus, in Medien und Persien waren die Magier genannten Fürsten, Mitglieder der Priesterkaste, die einem bestimmten Stamm Mediens angehörten. Sie waren im Besitz der wissenschaftlichen Kenntnisse, um die unsere Astronomen heute sie beneiden, weil sie sie von Gott hatten, die Väter damals. Sie waren im Besitz der wissenschaftlichen Kenntnisse. Der Obermagier war einer der wichtigsten Staatsmänner. Also keine Zauberer und so weiter, der Funktionäre da und so weiter. Dann Chaldäer, die kamen ja aus Chaldäer. Es sind Semiten. Chaldäer, unter Chaldäer versteht unser Altes Testament, im Buch Daniel, Astronomen noch heute als wissenschaftliche Sternkunde bewundert, standen in hohem Rufe, selbst bei den Griechen. Also, wenn wir von Magiern hier reden, bitte richtig verstehen, war ja vollständig in Ordnung, was nun heidnische Gelehrte betrifft, nicht? Von denen die Schrift nun hier ein klares Zeugnis gibt. Und jetzt wollen wir gleich nochmal die wieder ganz eigenartige Tatsache sagen lassen. In Jerusalem erscheint der Engel des Herrn, nehmen wir Gabriel an, nicht im Tempel und nicht in Zion, ich weiß wo, an heiligster Stätte, sondern nachts auf freien Feldern, als Hirten ihre Herden. Also gewöhnlich den Menschen. Und was, und die andere Seite ist, bei Matthäus heißt wie? Wieder nicht die Hohepriester und nicht die Schriftgelehrten und nicht die Leviten und nicht die Pharisäer und nicht die Sadduzäer, sondern heidnische Wissenschaftler von Babylon, Medien, Persien. Haben wir einen sonderbaren Gott. Und trotzdem ist er der Gott Israels. Und der sagt also, ihr Lieben, auserwählten Söhne Israels, seid mal vorsichtig, ja nicht hochmütig zu werden. Denn ihr habt absolut keinen Grund dazu. Ich habe euch nämlich nur deshalb auserwählt, vor allen Völkern, weil ihr das meines Erbarmens zuerst bedürftet. Ist das eine Ehre? Also bitte treffen wir nicht alles andere. Ja. Also in unserer Bibel steht, was für Orientierungen wir da bekommen können. Perspektiven und eine Orientierung bis ins Weltall vom Throne Gottes, außerhalb des Weltalls bis ins Herz Gottes. Also. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, das war Herodes der Große, da braucht man sagen, da weiß man, der starb im Jahre 4 vor Christus. Ihr wisst, dass sich auf die Geburt des Christi, im Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung kenne und die stimmt. So. Noch kurz zuvor aus, zeitlich orientiert, alles, was nun Lukas einerseits, Matthäus andererseits berichtet, der eine von den Hirten, der andere von den Magiern und dem Stern, samt dem Kindermord in Bethlehem, das geschah alles in Kürzel während einem Jahr, und zwar solange der Herodes der Große noch lebte. Und nur das geschah noch, als er gestorben war, noch im gleichen Jahr, nach der Geburt Jesu Christi, bekam Josef in Ägypten die Weisung vom Herrn, der Herodes, der nach dem Leben brachte, ist gestorben. Bitte kehre wieder zurück. Und dann kehrt er direkt zurück nach Galiläa. In den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier vom Osten, richtig übersetzt, vom Aufgang der Sonne her, nach Jerusalem. Welche sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang, im Osten, und sind gekommen, ihn zu huldigen. Bitte, so haben sie sich an den Toren Jerusalems gemeldet. Was sagt das uns zuerst? Dass wir nicht ganz richtig orientiert worden sind, wenn wir gehört haben in der Sonntagsschule, diesen drei Königen waren sowieso nicht Könige und drei waren es auch nicht. Und denen ist nicht ein Wunderstern vor der Nase vorgegaukelt, bis die nach Jerusalem kamen, sonst hätten sie an den Toren Jerusalems nicht fragen müssen, wo ist der neugeborene König. Sondern die hatten die Nova oder den einmaligen Kometen, der noch nie erschienen war, erkannt, beobachtet im Aufgang im Osten und wussten, das ist jetzt der verheißene Stern. Ja, wo ist der verheißen? Bitte aufschlagen, 4. Mose 24, da lesen wir einige. Ausgerechnet, welcher Prophet hat das zu sagen? Der gedungen war vom König von Moab, Israel in seiner Lagerordnung in der Wüste zu verfluchen. Also, 4. Mose 24. In 4. Mose 24, da ist Bileam schon an seinem Werk, da lesen wir aber, und als Bileam sah, dass es gut war in den Augen Jehovas, Israel zu segnen, so ging er nicht wie früher auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Angesicht nach der Wüste hin, und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert in seinen Stämmen, und der Geist Gottes kam über ihn und erhob seinen Spruch an und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges, nämlich von Gott. Es spricht der, da hört die Worte Gottes, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllte Augen ist. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Gleich Tälern breiten sich aus, gleich Gärten am Strome, gleich Aloebäume, die Jehova gepflanzt hat, gleich Zedern an der Wässer. Wasser wird fließen aus seinen Eimern und sein Same wird an großen Wassern sein. Und. Also, ich darf hier nur sagen, als Bileam die Lagerordnung Israels anschaute, eine solche Herrlichkeit, wenn es heißt, die Steuern. Die Lagerordnung war nämlich so in der Mitte die Stiftshütte. Und dann je nach Nordosten und Nordwesten, Südosten und Südwesten, Straßen frei, keine Zelte von der Stiftshütte. Da war dann im Osten eine Dreiergruppe, im Norden eine Dreiergruppe, im Westen eine Dreiergruppe, im Süden eine Dreiergruppe und die waren frei, sodass das Volk sich bewegen konnte. Sie mussten ja mit allem Unreinen außerhalb des Lagers gehen. Oder wenn sie zur Stiftshütte kamen, um sich zu versammeln, war das wunderbar. Und so sah er diese Lagerordnung und schon sah er die Lagerordnung in der Wüste Israel, auf dem Wüstensand, schon als herrlicher Paradies. Zustand. Ja, bitte, ein Strom ging aus von Eden, um den Garten von Adam und Eva, Paradies zu bewässern, und von da ab teilte sich der Strom in 4 Schleuder. Und das sah Bileam schon, anstatt Wüstensand und dergleichen sah er schon Israel in ihrer Herrlichkeit, der Freunde. So, jetzt aber kommt unser Anliegen. Vers 14. Und nun siehe, ich gehe zu meinem Volke. Komm, ich will dir anzeigen, was dieses Volk, deinem Volke tun wird am Ende der Tage. Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht, der da hört die Worte Gottes, und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllte Augen ist. Und jetzt, Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, noch nicht. Ich schaue ihn, aber nicht lange. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Zuerst was sieht er? Ein Stern. Und all das ist jetzt ein neuer Zeiger am Zifferblatt des Originalchronometers Gottes erscheint. Haben die Astronomen sofort gemerkt. Ne? Und zwar so wunderbar, das ist der Stern, woher kam denn der Bileam? Der kam vom Aufgang und als er seine Mission vollendet hatte, zog er wieder zurück nach Osten, nach dem Aufgang. Und wie die damaligen Alten das, was sie erlebt haben, in solcher Weise aufgezeichnet haben, in die Chronika eingemeißelt haben. So geschah es. Und diese Weisen haben gewartet. Ja, bitte. Wer will sagen, ob diese Weisen, vielleicht wie Daniel und seine Freunde, überhaupt Söhne Israels oder Judas gewesen sein könnten. Die waren ja schon zerstreut unter alle Völker. Und dass die dann an hohen Staat stellen, nicht? Wie ja, Söhne Israels, wo war denn Mardochai? Ja, zweitoberste Staatsstelle, nachdem er alle Juden gerettet hatte. Wo war denn Josef? Pharao hat ihm ja sein Siegelring an sein Handgelenk angegeben. Das heißt, ich verzichte auf meine Vollmacht. Josef, du kannst verfügen, was du willst. Geschieht. Josef war ein Josephite, ne? Und Mose war ein Levite. Und Daniel war ein Jude. Und der Mardochai war ein Benjaminite. Also aus allen Stämmen beliebig. Während der Zerstreuung unter allen Völkern stellt Gott Söhne Israels aus allen Stämmen irgendwie an weltpolitische Dinge. Also bitte, haben wir die Frage gestellt, ohne sie zu beantworten. Könnte durchaus sein, dass das Söhne Israels waren, die an der Staatsstelle waren, Weise, nicht, die jetzt auf den Stern gewartet haben. Wie sie den sahen, wussten sie. Bitte, wie melden sie sich an den Toren von Jerusalem? Wo ist der neugeborene König der Juden? Also sind die sicher, dass der geboren ist? Wenn sie nur noch fragen, wo? Denn wir haben seinen Stern gesehen, nicht irgendeinen. Wie unsere gutmeinende Astronomie halt der Bibel nachhelfen will, entschuldigt, wenn ich so sage. Und weil man heute weiß, dass sieben Jahre vor unserer Zeit, Beginn unserer Zeitrechnung, eine große dreifache Konjunktion war zwischen den beiden größten Planeten Jupiter und Saturn, sodass die beiden größten Planeten sehr nahe zusammentraten, schreibt ein Astronom heute, sodass man hätte meinen können, das sei ein Stern. Eine Beleidigung für die damaligen Astronomen. Solche dreifachen Konjunktionen von Jupiter und Saturn wiederholen sich immer, seit es Sterne gibt. Kann so etwas Zeichen sein für die Geburt Jesu Christi, ein Zeichen, das sich alle 30 Jahre und dann alle 150 Jahre wiederholt? War das sein Stern? Also ich sage es immer, da sind die damaligen Astronomen beleidigt, wie sie da als Laien hingestellt werden. Und deshalb sagen die Astronomen heute, es gibt allerlei Schriften heute. Und Gläubige, ich darf gerade sagen, leider hat auch der Willi Tazep sagt, da diese sieben Jahre angenommen als richtig. Ne? Bitte, wenn nur ein Fehler ist von 3 Jahren, ist das keine Todsünde, nicht? Ne? Aber so und so ist es. Aber jetzt etwas. Natürlich hat diese große dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung, das heißt 3 Jahre vor der Geburt Christi. Die waren 4 vor Christus statt. Ne? Also 3 Jahre vor der Geburt, diese große Konjunktion. Die hat auch etwas zu sagen. Jupiter ist eine Darstellung von einem Engelfürsten. Und Saturn eine Darstellung eines großen Engelfürsten. Planeten stellen die Engelfürstenhoheiten dar, die die Schrift Söhne Gottes nennen. Söhne Gottes aber auf der erschaffenen Ebene. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle und Söhne des Höchsten, ihr alle. Hat Gott eines Tages solchen himmlischen Majestäten gegenüber erklärt und sie dann auch als Götter beachtet und eingesetzt und walten und schalten und walten lassen. Also, wir haben jetzt da den Bericht oder die Weissagung in der Schrift in Bezug auf einen Stern, der was anzeigt. Ein Stern wird ausgehen aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Was heißt das Zepter? Eben der König, den Gott geschrieben hat für Israel. Und der ist durch einen Stern angezeigt. Und wie es dort heißt, wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes, wieder auf der Ebene der Schöpfung, jauchzten und alle Morgensterne jubelten. Da bringt er die Schrift, Morgensterne sind Planeten, nicht? In Beziehung, sichtbar, Planeten, am Zifferblatt, in Beziehung mit den unsichtbaren Sternen. Nicht? Übrigens, die sieben Sterne offenbar, so zwei, wie du sagst, bedeuten was? Sieben Engel. Nicht? Sterne bedeuten Engel, bitte. Zifferblatt, sichtbar, Engel, unsichtbar. Das sind genau die Sterne der Übereinigung. Was da vor sich steht. Wir reden weiter. Kamen Magier vom Morgenland, von Osten, vom Aufgang nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wo ist er? Na bitte, wenn da also Gaukler dahergekommen wären, nicht wahr, mit so einer Wahrsagerartigen Meinung, nicht? Da hätten die Wachposten in Jerusalem gleich vielleicht umgebracht. Aber was geschieht? Was hat geschehen? Denn wir haben seine Sterne im Aufgang gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Ah, bitte, schon die Tatsache, dass die lange Reise unter die Füße genommen haben und die ganzen nötigen Vorbereitungen zu der langen Reise getroffen haben, waren die ihrer Sache ganz sicher. Ganz klar. Ganz sicher. Und jetzt noch etwas. Das waren nicht nur weise, alte, wunderbare Gelehrte in den Schriften, und in der Schrift Gottes am Sternhimmel, sondern vornehme Leute, wieso? Die wussten, als sie den Stern sahen, jetzt wird er geboren. Was machen die? Kommen die möglichst rasch? Nein, die sagen, zur Zeit des Wochenbettes kommen, gezielt es uns Männer nicht da anzubringen. Haben die richtig gehört? Da warten wir schön ruhig eine Zeit ab. Und wir haben ja gelernt, nicht? Zuerst die Beschneidung nach 8 Tagen und dann noch die Wochen der Reinigung. Nicht? Und dann verging noch eine Zeit. Und jetzt erst erscheinen die mit dieser Bestimmtheit. Und wie ist die Reaktion jetzt in Jerusalem über ihr Erscheinen und ihre Worte? Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Also was für Vollmacht hat Gott diesen Weisen gegeben? Bis ein Herodes, dieser schlaue Fuchs, wie Jesus ihn nennt, später Herodes, bestürzt wird, braucht doch allerhand. Ne? Und bis ganz Jerusalem von den hohen priesterlichen Geschlechtern und allen Leviten und Schriftgelehrten und Gesetzeslehrern und Pharisäern und Sadduzäern, bis die bestürzt werden, braucht auch nicht wenig.
Der hat noch keine Tagesschau wie wir.
Du, hallo, er sagt, redet von einer Tagesschau, die wir noch nicht hatten wie wir. Aber alles das, was schon mal jetzt geschehen ist, wird Gott auch einmal zu verschiedenen Zeiten zeigen. Wie es wirklich war, und zwar nicht nur, wie heißt es heute, also noch viel schöner als Sprache und Bild und Farbe. Ihr weißt es gut. Wurde Herodes und mit ihm ganz Jerusalem bestürzt. Er versammelt alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigt sich bei ihm, also ist er sofort überzeugt, die Sache stimmt, mit der die daherkommt. Alle hohen Priester und alle Schriftgelehrten. Und erkundigt sich bei ihnen, wo Christus geboren werden soll. Aha. Die haben ja die Frage gestellt, wo ist er? Geboren ist er? Wo ist er? Sie sind gekommen, ihm zu huldigen. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht im Buche des Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Machen das Schriftgelehrte und Hohenpriester. Aber die haben die Schrift gekannt. Stelle ich eine Frage oder wiederhole eine Frage, die dann ein Bruder gestellt hat. Hat gesagt, Bruder Mul, also eines kann ich nicht begreifen. Ich habe nachher gesagt, ja, ich auch nicht. Jetzt hören die hohen Priester und Schriftgelehrten in Jerusalem. Klar, der Messias sei geboren, der Stern sei erschienen, der Weisen. Ich kann nicht verstehen und begreifen, warum sind die hohen Priester und Schriftgelehrten nicht sofort wie die Hirten auch nach Bethlehem umzusehen. Ja. Ich habe eine Antwort jetzt. Wenigstens eine Teilantwort. Den Söhnen Israels unter Gesetz ist es verboten, ihr Angesicht auch nur hinaufzurichten, den Himmel und Sonne, Mond und Sterne anzusehen. Diese Dinge, lesen wir im 5. Mose, hat Gott den Nationen zugeteilt. Aha. Also Wissenschaftler aus den Nationen hat Gott jetzt entsprechend orientiert. Und ich kam mir jetzt zur Entschuldigung, dieser Faulenzer, hatte ich war, hat gedacht, mit trägen Herzens allen zu glauben, was geschrieben steht, zu entschuldigen, ja, weil sie sagt, also mit Sternen, da dürfen wir uns gar nicht befassen. Während Menschen des Glaubens, wie der Vater aller Gläubigen, Abraham, von Gott den Höchsten aufgefordert wird, du komm mal heraus aus deinem Zelt, blicke gen Himmel, führe Buch über das Himmel der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein. Und das war für den Abraham die Stärkung des Glaubens, als Gott dem Abraham das Unmögliche zumutete zu glauben, dass er mit 100 Jahren und seine Frau mit 90 Jahren noch einen Sohn bekommen wird. Schreibt Paulus, Abraham wurde gestärkt im Glauben. Wodurch? Er war ja ein Chaldäer. Ja, genau. Kam vom Osten auf und dachte, Sternkundige und formant. Ja. Da wusste er, der Gott, der das geschaffen hat, wenn der mir das sagt, das ist selbstverständlich, da lacht ja Abraham, genauso über, so wie die Sarah, nur in Bindern gelacht. Ja, wir haben früher darüber gesprochen. Zu Bethlehem und so weiter. Ja, mein Volk Israel weiden wird. Dann berief Herodes die Magier heimlich und forschte. Er forschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Hat er also eine Ahnung gehabt, der Herodes? Ah ja, was war denn der Herodes? War das ein Heide? Das waren Israel. Die Herodianer waren Israel. Kommen alle von den Makkabäern von der Zeit her. Ja, bitte schön. Deshalb hat Jesus denke genau gesagt, du weißt es genau, oder Paulus, ein der Herodian, du weißt es genau. Ja. Er forscht, der schlaue Fuchs, nimmt diesen Magier heimlich zurück, alle müssen verschwinden. Jetzt muss ich wissen, genau wann erschien dieser Stern, von dem sie sagten, wir haben seinen Stern, den Messias-Stern gesehen, des Königs von Juda. Natürlich, wenn sie wussten, das bedeutet der Stern, das Zepter in Israel, dann wussten sie, der König von Juda, den haben wir nicht in Sarepta oder in Dan zu suchen, sondern in Jerusalem, ist ja klar. Aha, das muss ich nur sagen, zur allgemeinen Orientierung. Kometen, jetzt kommt ja der große 1910er, Komet wieder, allein, der war nach wie sechsjährige Buben gesehen, Abend für Abend, da muss man kein Fernrohr nehmen, kein Pop und Kuka oder wie wir da sagen. Großer, leichter Kopf und langer Schweif. Abend für Abend, etwa zwei Monate lang. Ja. Großen Eindruck gemacht auf einen. 1910. Jetzt steht er vor, der verschwindet wieder und dann weiß man, weil das jetzt die 2000 Jahre schon vor Christus wurde er, war er bekannt, der Komet allein. 12 Jahre vor unserer Zeitrechnung war damals da, weiß man heute. Also, der kommt jetzt 1900 im ganz Januar, Februar, März 1986. Jetzt haben wir dann Januar 85. Nicht? Und die Astronomen haben ihn schon entdeckt in seinem Kommen und bereiten schon Raumstationen oder Projektile vor, Raumfahrzeuge, um diesen Kometen einmal den Kometen entgegenzuschicken und ihn zu begleiten. Was geschieht jetzt mit dem Kometen? Jetzt kommt er in unser Sonnensystem und wird von unserer Zentralsonne, unserer Sonne, herumgerissen. Also von seiner Bahn, er würde weiterziehen, an, bei uns vorbei an der Erde und so weiter, von der Sonne gepackt und genau in mathematischen Kurven herumgerissen auf die andere Seite und wird wieder zurückgeschickt, wo er herkommt. Und siehe da, 1910 bis 1986 sind 76 Jahre. 76 geteilt durch 2 gibt, Achtung, wie viel? 1910 und 38 gibt. 1948 ist was passiert auf der Erde? Das sagt mir, der hat auch mit Israel was zu tun. Warum? Als der Halley im Weltall die Hälfte von 76 Jahren wieder von der Erde weggezogen war, wurde er von irgendeinem Himmelskörper dort wieder herumgerissen. Nicht? Und gerade als er dort herumgerissen wurde, um wieder zur Erde zurückzukehren, ne, hat Gott auch der Erde den Staat Israel gegründet. Bitte, das sind Vorgänge am Zifferblatt unseres Gottes, des Originalchronometer. Bitte, sind das Dinge. Aber bitte, Zifferblatt lesen können. Alle glauben, was da geschrieben steht, denn dieses Buch erklärt uns, was da oben zu verstehen ist, wie das Zifferblatt zu lesen ist. Und dieses herrliche Zifferblatt da oben bestätigt das, was da unten hier geschrieben steht. Erst die beiden Bücherreihen Gottes ergeben die Gesamtoffenbarung Gottes. Hier lesen wir, wie und wo etwas geschieht, und da oben lesen wir, wann. Deshalb ist der Chronometer da. Wann etwas geschieht. Die wussten, jetzt ist er geboren. Genau, die Hirten haben gehört, heute ist er geboren. Und die wussten, dass er geboren ist. Der Zeitpunkt damals. Paulus dann schreibt, die Zeit der Bibel. Und Zeiten werden festgelegt, durch den Kampf, also am Chronometer kann man das ablesen. Genau die Zeit der Erscheinung der Sterne. Warum? Warum hat dann Herodes, als er merkte, die kommen nicht mehr zurück zu mir und geben Bescheid, wo sie das Kindlein gefunden haben und so weiter, die näheren Umstände, die sind einfach wieder verschwunden. Wurde er zornig und hat den Kindermord von Bethlehem befohlen, durchführen lassen, und was setzt er für eine Grenze? Hat er einfach alle Knaben, so bis 10, 12 Jahre, damit er ganz sicher ist, umgebracht, sondern von 2 Jahren an und darunter. Warum? Ich sehe es so, ungefähr kaum ein Jahr, als die kamen, sagen wir, da nehmen wir an, da seien einige Monate vergangen, ist ein Tag. Da war der Stern erschienen. Sagen wir spätestens, höchstens ein Jahr, so spät sind sie auch wieder nicht gekommen. Aber selbstverständlich, Herodes wollte sicher sein, dass er dabei ist. Und hat dann natürlich noch, entschuldigt meine Frechheit, oder da bin ich ja nicht viel besser als der Herodes, nicht? Wenn ich sage, um ganz sicher zu sein, hat er gesagt, also bis zu 2 Jahren, nicht? Dann bin ich ganz sicher. Also der Stern, der, sagen wir, da ist vor einem Jahr erschienen oder vor einem halben Jahr erschienen. Um ganz sicher zu sein, hat er gerade 2 Jahre gesagt, dann war er ganz sicher. So. Also weshalb wollte der genau wissen? Hat er wusste, Gott gibt diese Sternzeichen nicht an, wenn die Sache geschehen ist, sondern was nützt mir ein Verkehrssignal, wenn es rot wird, wenn es Unglück schon passiert ist. Nicht? Die Zeichen müssen spätestens unmittelbar vor dem, um was es sie anzuzeigen haben, erscheinen, funktionieren. Dann wusste er also, angenommen, die haben gesagt, vor einem halben Jahr, ne, hat er gewusst, also wenn ich 2 Jahre alle umbringe, dann ist er ganz sicher dabei. Ne? Denn er wurde ja nachher geboren. Ne? Zuerst kommt das Zeichen an Himmel, ne? Und dann dieser Vorgang im Unsichtbaren, und dann zuletzt drittens die auf der Erde. Genau die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach so heuchlerisch, ich komme dann auf, sie ihm zu huldigen. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, jetzt neuerlich, jetzt muss ich sagen, ein Komet, der kommt in unsere Nähe, wird immer größer und wird nun von der Sonne in unserem Sonnensystem innerhalb unserer übrigen Planetenkreise von der Sonne herumgerissen. Und jetzt, wenn er in die Nähe der Sonne kommt, da wird er immer größer, je näher er der Erde kommt. Nicht? Aber je näher er der Sonne kommt, umso weniger kann man ihn noch sehen. Und wenn er ganz in der Nähe der Sonne ist, dann geht er abends mit der Sonne unter und kommt am Morgen wieder mit der Sonne herauf. Dann sieht man ihn nicht mehr. Wenn das Licht der Sonne am Tage ihn überleuchtet, sieht man nichts mehr, auch die Astronomen nichts mehr. Und erst nach einer Zeit, gewissen Zeit, kommt er auf der anderen Seite von der Sonne langsam wieder hervor und wird immer heller, nicht? Bis er dann wieder abzieht. So. Also verstehen wir es jetzt. Ziehen Sie nach Bethlehem, wir wissen, Jerusalem, hinab ins Kidron-Tal, nach Bethlehem geht der Ölberg auf. So. Und jetzt werden Sie den Ölberg aufgehen, siehe da, was passiert. Lässt Gott jetzt den Stern, den Sie gesehen hatten, nicht? Und der wieder verschwunden war, gesehen hatten, wieder neu aufleuchten. So, und sie kommen, wie wir sehen, der Mond geht weiter. Bis er stand, gibt es astronomisch sogar heute bei den Planeten Stillstand. Ja, ich würde ja nicht fragen, wenn es nicht gäbe. Na bitte, sehr gut erklärt. Ein Planet zieht seine Bahn so, kann von Tag zu Tag feststellen, hat seinen Platz gegenüber den Fixsternen verändern, nicht so. Aber jetzt macht seine Bahn so, jetzt kommt er in seinem Kreis auf mich zu. Was passiert jetzt für mich? Jetzt ist er eine Zeit lang immer am gleichen Ort für mich, obwohl er sich so bewegt, nicht? Aber ich sehe keine Bewegung. Verstanden? Aha. Verstehen wir, bis er stand für die Magier, die da den Weg zogen, diese großartigen Sternkundigen. Und jetzt, begreiflich, da sie den Stern sahen, den sie im Morgenland vor einiger Zeit gesehen hatten und wieder verschwunden war, freuten sie sich mit großer Freude. Ja, bitte. Warum? Na ja, nicht nur, weil sie ihn wieder gesehen haben. Komm. Jetzt wussten sie erstens, dass die hohe Priester und Schriftgelehrten Jerusalems sie richtig informiert haben. Weil, währenddem sie jetzt nach Bethlehem hinaufziehen, nach Bescheid der hohen Priester, und Gott lässt jetzt den Stern wieder aufleuchten, hatten sie das göttliche Siegel, dass die Weisung nach Bethlehem zu ziehen richtig war. Und vor allem aber hatten sie was für einen Stempel, dass ihre Beurteilung, dass dieser Stern der Stern des Messias Israels sei, hatten sie jetzt den Stempel, weil Gott jetzt, wo sie nach Bethlehem ziehen, diesen Stern gerade noch einmal aufleuchten. Das hatten sie. Großartig. Und siehe da, sie stehen still, was passiert? Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie jetzt nicht den Säugling, sondern das Knäblein, haben wir zu lesen, das Knäblein mit Maria, seiner Mutter. Wen sehen Sie nicht? Josef. Und ist das noch im Krippelein? Ist das noch ein Säugling? Nein, Sie sind, Maria ist jetzt in einem Haus unterwegs, ist das begreiflich? Ha ja, die Völkerwanderung und die Wohnlage oder die Notlage von Unterkunft war ja nur wegen der Völkerwanderung der Volkszählung. Inzwischen waren alle wieder nach Hause gegangen. Nur wenn wer die hier geboren hat, konnten die nicht gleich wieder nach Hause. Die Dinge sind so natürlich, so einfach, so wunderbar, so herrlich. Also erstens kommen sie in ein Haus und finden nur Maria und das Knäblein. Nicht mehr Säugling in dem Sinne. Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, dem Knäblein. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was sind das für drei Gaben? Altes Testament. Aus was für Material ist der Sühnedeckel und die Cherubin? Reines Gold. Aus was für Material ist der goldene Leuchter? Ja, darf man mal ganz dumm fragen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was ist Weihrauch? Das kostbare, der kostbarste Bestandteil vom Räucherwerk. Weihrauch. Und was ist Myrrhe? Kostbarstes Bestandteil des heiligen Salböls. Also mir scheint doch, diese Weisen waren Söhne Israels. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, aha, was steht da? Hat Gott sich diesen Zauberburschen auch persönlich angenommen? Warum habe ich das jetzt gesagt? Weil das alles anders war, als da dahergelaufene Zauberkünstler. Denen gibt Gott in ihrem Traum eine göttliche Weisung. Haben wir jetzt den Siegel, dass alles, was die taten, von Gott verordnet hat. Eine göttliche Weisung, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. So zogen sie auf einen anderen Weg in ihr Land nach Osten. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, den Josef im Traum. Steh auf, nimm das Kind, das Knäblein, müssen wir lesen, und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und sei da selbst, bis ich dir es sagen werde. Denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, Josef, nahm das Kindlein und seine Mutter das Nacht zu sich und zog hin nach Ägypten. Eigenartig, zu sich. Es scheint, dass Josef vielleicht schon wieder irgendwie in Arbeit nachgegangen ist. Der war da selbst bis zum Tode Herodes, das haben wir gehört, dieser Herodes der Große ist noch im gleichen Jahr gestorben. Und im Jahre 4 wird offiziell bekannt gegeben von archäologischer Seite. Und ich sehe, wie ihr alle wisst, nach meinen Plänen, die Geburt Christi erfunden im Jahre 4 vor Christus. Und weiter, sie sind in Ägypten. Und jetzt wird ein prophetisches Wort dafür, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das gilt jetzt persönlich, für das Jesus-Knäblein, wie hier, meinen Sohn gerufen, aber für was gilt das auch? Israel ist mein erstgeborener Sohn, den Nationen gegeben. Hat Gott den auch aus Ägypten gerufen? Dann musste er ihn dann zuerst nach Ägypten schicken. Ja, da ergrillte Herodes sehr, als er sah, dass das prophetische Wort von Rama, die Stimme des Israels, der Rahel, dann ihre Kinder. Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, den Josef in Ägypten im Traum. Und so steht auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und ziehe in das Haus, in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, wie dem Kind, dem Knaben nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich, und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achelaus über Judäa herrschte, Jerusalem, Zentrale von Judäa, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, er wird auch Nazarener genannt werden. Also von Bethlehem muss er geboren werden und doch muss er von Nazareth auch noch daherkommen, nachgewiesen werden können. Und jetzt haben wir die zeitliche Synthese oder Chronisierung zwischen den beiden Berichten. Während nun die Zeit nach die 8 Tage nach der Beschneidung und der Reinigung der Mutter vorbei war, in der Zeit starb Herodes schon. Und vorher Kindermord von Bethlehem, und in dieser Zeit war natürlich dann auch, während der Kindermord von Bethlehem ist, Josef mit Maria und dem Jesus nach Ägypten geflohen. Und weil das viel rascher ging alles, nicht, als auch ich bis vor kurzem gemeint habe, ist die Sache, die Endphase von beiden Berichten, Matthäus und Lukas heißen, und heißt gemeinsamer Schlussnenner, und sie zogen zurück nach Nazareth, nach Galiläa. Soweit für heute Abend.